die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Herzlich willkommen im Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Hier ist jetzt, wie vor 2 Wochen angekündigt, die 2. Folge unseres Role Model Talks zum Thema Shared Leadership. Wenn du Teil 1 noch nicht gehört hast, dann kann ich dir wärmstens empfehlen, dir den noch kurz anzuhören. Wir setzen unser spannendes Gespräch mit dem Führungstandem Dr. Fabian Scheer und Dr. Christoph Kopitsch aus dem Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie an den Westküstenkliniken in Heide fort und sprechen heute insbesondere darüber, wie die geteilte Führungsposition innerhalb ihrer Abteilung akzeptiert wurde und welche Verhaltensweisen ihrerseits zu dieser Akzeptanz beigetragen haben. Es wird um die positiven Folgen von geteilter Führung, wie zum Beispiel die Diversität der Meinungen oder eine gute Fehlerkultur und der so entstehenden psychologischen Sicherheit gehen. Jetzt aber genug der Vorrede. Ich wünsche dir viel Spaß mit Teil 2 unseres Gesprächs. Das ist ja, hat ja viel auch mit dem Thema Akzeptanz zu tun. Also da würden mich tatsächlich mehrere Aspekte interessieren. Zum einen, wie das von außen, also nicht nur ihre geteilte Führungsposition an sich, sondern vielleicht auch die ganzen Abläufe, also wie sie sich organisieren, weil es scheint ja sehr agil und flexibel zu sein in gewissen Rahmen, die halt in der Medizin natürlich irgendwie da sein müssen. Also wie ist die Akzeptanz außen, sprich Zuweiser, Klinikdirektion, was auch immer, aber eben auch in ihrem eigenen Team. Also ich stelle mir das gar nicht so einfach vor. Man hört ja das auch häufig, wenn man so hineinwächst im eigenen Haus in so eine Führungsposition, dann wird man plötzlich Chef. Dann, das ist ja nicht immer unproblematisch und kann sogar richtig schwierig werden. Das wird mich total interessieren, wie Sie das erreicht haben, dass auch die Mitarbeitenden diese Veränderungen mitgegangen sind.
Tatsächlich sind wir, wie gesagt, wie Sie es gesagt haben, aus dem Team heraus in diese Position gerückt. Genau das wollte ich nämlich auch sagen. Der Tag, der dann war, wo wir nicht mehr Leitnoberärzte waren, sondern wo unser ehemaliger Chef gesagt hat, so, ich gehe jetzt eine Reihe zurück, beziehungsweise in den Ruhestand, standen wir dann da und waren Chefärzte.
Ja.
Und dazu vielleicht eine ganz kurze Geschichte, die einen eigentlich ja fast gerührt hat in dem Moment, war es so, dass uns unsere Abteilung dann morgens da empfangen hat, an diesem besagten Tag, und uns, ähnlich wie man das beim Hausbau macht, wenn man, da kriegt man ja irgendwie immer so eine kleine, keine Ahnung, Bäumchen oder sowas, aber dann stand unsere Abteilung geschlossen da, hat uns natürlich begrüßt und hat uns dann jedem ein Bäumchen überreicht. Wir, Christoph, bei dir war es ja ein Orangenbäumchen, bei mir ein Kiefebäumchen. Beide schön. Bäume sind jetzt nicht nur gut angegangen damals, die gedeihen seitdem auch super. Also ich hatte sogar schon eigene Kiwis. Genau, Kiwis gepflichtet. Und so glaube ich, dass die Akzeptanz von vornherein sehr doll oder sehr stark war und sehr von Anfang an auch da war. Wir hatten nie das Gefühl, dass das nicht so wäre. Jetzt nicht nur wegen dieser Begrüßung. Aber ich glaube, das ist auch dem geschuldet, wir haben ja beide unsere Geschichte in der Abteilung und haben uns eigentlich auch nicht verändert. Also wir haben eigentlich immer, es gibt so eine schöne Karikatur oder Abbildung, wo man letztendlich entweder leadet oder der Boss ist.
Ja.
Und wir haben das eigentlich nicht geändert, dass wir nicht den Karren mitziehen. Also und vielleicht auch sogar ganz vorne mitziehen und nicht oben drauf sitzen und die anderen ziehen lassen. Und ich glaube, dass wir das auch nicht geändert haben nach unserer Zeit, die wir, sag ich mal, im Aufbau zu der chefärztlichen Position in der Zeit waren. Da unsere Einstellung eigentlich nie geändert haben, ist die Akzeptanz meiner oder unserer Meinung nach sehr groß von Anfang an und auch noch genauso da.
Ja, die Herausforderungen, die gibt es natürlich auch. Also wenn man aus dem Team kommt mit extrem flachen Hierarchien, was uns auch sehr, sehr wichtig ist, aber wenn man sich da weiterentwickelt, dann neigen natürlich die Mitarbeitenden bei Problemen auch mit einem diskutieren zu wollen und gegebenenfalls natürlich auch länger diskutieren, als man es, ich sage jetzt mal, normalerweise als Chef gewohnt wäre. Der sagt vielleicht nachher, es wird jetzt so gemacht und dann wird es so gemacht, und bei uns ist es natürlich so, es wird hinterfragt, was wir natürlich machen, Und also jetzt auch nicht negativ behaftet, sondern warum habt ihr euch jetzt so und so entschieden? Und wenn wir das dann beantworten, begründen und auch uns andere Meinungen letztendlich anhören und vielleicht auch mal gucken, ob die Meinung besser wäre als die eigene, das kann ja auch manchmal sein, dann hat man da relativ gut die Akzeptanz. Und die anderen Mitarbeiter fühlen sich natürlich auch wertgeschätzt, weil wir ihre Meinung genauso wichtig erachten wie meine eigene erstmal. Wir hören uns genauso deren Ansichten an. Und gut, schlussendlich müssen wir natürlich dann irgendwann entscheiden, welche Meinung sagen wir mal, wir insgesamt alle so als richtig oder als konstruktiv erachten. Aber das führt natürlich auch gleich zu einer viel höheren Akzeptanz.
Ja, das hat auch wieder wir sind ja ein Diversity-Podcast, da kommt das Thema jetzt auch, ne? Also die Diversität der Meinung und der Gedanken, das muss ja gar nicht immer nur das bunte Team sein, das, keine Ahnung, sich aus den verschiedenen Dimensionen der Diversität halt so zusammensetzt. Das ist vielleicht in größeren Häusern ausgeprägter als in kleineren, aber gerade das, ne, diese Vielfalt in den Ansichten und die eben zu schätzen und in die eigenen Entscheidungen einzubeziehen, ist, glaube ich, ganz enorm wichtig, auch gerade für die Zukunft der Medizin. Denn das drückt einfach Wertschätzung aus. Und genau darum geht es ja bei all diesen ganzen Themen, New Work und ich weiß nicht, wie sie alle heißen.
Auf jeden Fall. Und wir sind natürlich bei einem ganz wichtigen Thema Fehlerkultur und Patientensicherheit, die dadurch natürlich auch maßgeblich beeinflusst werden. Und natürlich auch die Frage, wie wir Wert für unsere PatientInnen generieren können. Denken Sie, dass Ihr Führungsmodell hier durch das gemeinsame mentale Modell und eventuell auch mehr psychologische Sicherheit positive Auswirkungen hat?
Also wir beide sehen erstmal, dass die aus unserer Sicht Fehlerkultur grundsätzlich positiv gelebt werden muss. Denn aus Fehlern kann man nur lernen und gegebenenfalls sie dann anschließend verhindern, also dass sich der Fehler wiederholt. Diesbezüglich haben wir natürlich die klassischen abteilungsinternen und abteilungsübergreifenden M&M-Konferenzen. Und unser Modell kann natürlich theoretisch bei Problemen immer besser eingreifen, weil wir haben immer mindestens einen endgültigen Entscheidungsträger vor Ort, in den meisten Fällen sogar zwei. Und zusätzlich muss man natürlich auch sagen, dass es gibt ja auch nicht nur Fehler von anderen Ärztinnen oder Ärztinnen, sondern man selber ist ja auch nicht fehlerfrei. Und unser Miteinander kann allein diesbezüglich der Patientensicherheit vorteilhaft sein, weil es ja auch immer mal Untersuchungen gibt, zum Beispiel, die man aufruft, sich anguckt und plötzlich denkt, was ist eigentlich das? Und wenn ich mir jetzt dann mal vorstelle, bei so ausgeprägten hierarchischen Strukturen würde möglicherweise der alleinige Chefarzt keinen fragen wollen, weil er gegebenenfalls der Meinung sein könnte, dass er ja als Chefarzt die allwissende Instanz hinsichtlich der Befundrichtigkeit ist. Und wir hingegen können eigentlich letztendlich, wenn man sich nur ein bisschen unsicher ist, immer mal eine Tür weitergehen, um dann einfach eine Zweitmeinung erfragen. Und das Motto ist ja auch bekannt, vier Augen sehen immer mehr als zwei. Und tendenziell führt das natürlich grundsätzlich immer zu einer auch Sicherheit auch oder Patientensicherheit, weil man einfach auch, ich sag jetzt mal so, Folgebias vermeiden kann.
Auf jeden Fall. Ja, und ich glaube, das hat auch sicherlich jeder schon mal erlebt, nicht nur, weil jeder mal einen Fehler gemacht hat, sondern wenn man dann mit diesem Fehler so konfrontiert wird, dass man danach mehr Angst hat, oder es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres, und das wird sicherlich oft genug gegeben haben, und vielleicht hat man das selber auch schon mal erlebt, dass man eigentlich danach denkt, so, ich möchte da morgen nicht wieder hingehen. Das bringt ja keinen weiter. Das bringt, und die Fehler werden ja, behaupte ich mal, auch zu 100% nicht absichtlich gemacht. Und deswegen glaube ich auch, dass man mit einer grundsätzlich, ob jetzt Duo oder Mono, dass eine positive Führungskultur oder positive Fehlerkultur zur Patientensicherheit am Ende des Tages beiträgt, weil sich die Fehler eher reduzieren, als wenn man jetzt für seinen Fehler, den man gemacht hat, noch besonders irgendwie bestraft wird oder so, dass man noch unsicherer wird oder so.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist das große Thema, und, ne? Psychologische Sicherheit genau. am Arbeitsplatz. Ja. Gibt es ja 30 Trilliarden Studien zu, ja. dass das eben genau ja. der Fall ist. Und wir haben es trotzdem immer noch nicht kapiert.
Genau.
Man, oder viele von uns.
Richtig. Und man könnte jetzt vielleicht, wenn man sich jetzt mal als alleiniger Chef, sage ich mal, dann den Deckel drauf macht und da einen auf gut Deutsch gesagt rundrührt nach dem Fehler, merkt man das vielleicht ja auch gar nicht so. Das ist jetzt nicht eine Analyse von mir, aber das kann ja durchaus passieren. Aber wenn man dann jemanden hat, der einem vielleicht danach oder davor auch sagt, pass mal auf, nicht, dass das jetzt Usus bei uns sein müsste oder so wäre, mal so war, aber dann auch das ist, glaube ich, ein Vorteil von Führungsduos, dass man zwei hat, die vielleicht auch da mal aufeinander achten. Falls man mal, wie gesagt, selber dann den Fehler macht, wenn man jetzt schon bei Fehlern ist und mit der Fehlerkultur umgeht, die nicht von Vorteil ist, dass einem das sein Kompagnon sagt. Ne? Ja. Weil man das ja manchmal vielleicht auch gar nicht selber merkt sonst.
Unbedingt, ja. Ja. Mir kommt bei dem, was Sie so erzählen, noch so die Frage, Sie hatten das auch eingangs kurz erwähnt, man muss sich vertrauen, man muss sich gut kennen. Also was sind denn eigentlich die Voraussetzungen Ihrer Meinung nach dafür, dass so ein Tandem überhaupt funktionieren kann? Das wird nicht mit jedem funktionieren, oder? Mhm. Also da können sich nicht zwei x-beliebige irgendwie zusammentun, beschließen, sie machen das jetzt mal zu zweit, sondern das braucht ja ganz bestimmte Voraussetzungen, schätze ich jetzt mal, ohne das sicher zu wissen. Aber was würden Sie sagen, sind so die Hauptzutaten? Muss man beste Freunde sein schon sein Leben lang oder sind Sie ja offenbar nicht, sondern Sie haben sich ja dann dort kennengelernt. Aber was braucht es dafür, so an persönlichen Merkmalen?
Ganz genau. Christoph ist jetzt sozusagen, oder ich bin in sein, oder wie man das immer sagen mag, ins Leben getreten 2016. Das sind jetzt 7 Jahre. Aber wir sind zu sehr guten Freunden über die Arbeit geworden, weil sonst hätten wir uns ja wahrscheinlich gar nicht kennengelernt. Aber ich gebe Ihnen recht, dass man jetzt nicht, also ich glaube, es liegt die Gefahr darin, würde man jetzt zwei wildfremde Menschen zusammensetzen und sagen, ich schreibe eine Stelle aus, macht man Führungsduo und dann schauen wir mal. Dann kriegt man im Zweifelsfall zwei berühmte Alpha-Tierchen und die darf man ja auch nicht zusammen im Käfig tun. Das wird nichts. Und wir haben uns letztendlich ja hier in der Abteilung durch die Arbeit kennengelernt, haben uns aber auch privat gut verstanden. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Zutat ist, die man zwingend braucht für ein Führungsduo. Das kann ich nicht sagen. Ich kann sagen, dass das für unser Führungsduo sehr zuträglich ist, weil man sich dann, wie gesagt, auch wahrscheinlich noch mehr vertraut und sich auch mal Sachen sagen kann, die man auch ehrlich meint. Und ich glaube, da ist es, wenn man auch freundschaftlich verbunden ist, so viel kann ich für mich sagen, ist das eine gute Zutat. Ich weiß nicht, ob die zwingend erforderlich ist. Also man hat das ja, letztendlich ist das ja so ein bisschen die Arbeit, da ist man relativ viel in seinem Leben an Zeit. wenn man das mit der Ehe vergleicht, damit verbraucht, da ist man auch sehr viel Zeit zusammen, also es ist ja ähnlich. Ich glaube so, wenn man so ein bisschen, das kann man sicherlich so vielleicht ein bisschen vergleichen, das sollte so eine Strukturen schon, also ich glaube, die sind gut, wenn man das... Ich will das jetzt nicht mit der Ehe vergleichen, aber so, ne, die...
Ja. Was den Zeitaufwand angeht,
kommt das ja hin. Doch viel zu, genau, ja, deswegen muss das schon passen.
Ich finde das auch wichtig, dass man die Unterstützung des anderen, also jeder von uns hat auch mal einen schlechten Tag, wo vielleicht irgendetwas mal nicht so geklappt hat, wie es sollte. Und auch man selbst ist dann teilweise deprimiert und in dem Moment, wo ich sage jetzt mal, ich mich dann in den Vordergrund spielen wollen würde und sagen würde, so nach dem Motto, ich kann das ja viel besser als der, bei mir wäre das nicht passiert. Dann muss man sagen, dann ist da ein so gewaltiges Konfliktpotenzial, dass man diese Charakterzüge, wenn man so welche als Beispiel hätte, den anderen ja ausboten möchte, so in der Richtung, dann, dann ist so ein Modell zum Scheitern verurteilt.
Also ich fasse zusammen, man sollte kein Alpha-Tierchen sein. Egal ob männlich oder weiblich, das funktioniert auf keinen Fall in einem Tandem, oder?
Genau.
Ist schwierig wahrscheinlich. Wahrscheinlich sehr schwierig, aber ja.
Vielleicht ist das auch der Grund, also das ist uns in der Vorbereitung immer mal wieder begegnet, weil es ja auch vom Deutschen Ärztinnenbund so Initiativen und Studien gerade gibt, dass das immer so ein weiblich behaftetes Thema ist, geteilte Führung. Also wenn man über Shared Leadership spricht, dann reden immer erstmal alle von zwei Frauen, die das machen. Hat das vielleicht was damit zu tun? Also ich fand es deshalb gerade spannend, mit Ihnen beiden zu reden, weil Sie eben genau das Gegenteil davon sind, offensichtlich. Vielleicht ist es eher so diese Persönlichkeitsmerkmale, die bei Frauen dann vielleicht, weiß ich nicht ganz so ausgeprägt erscheinen, auf den ersten Blick zumindest. Oder woran würden Sie das festmachen?
Das ist schwierig. Also ich könnte natürlich jetzt es mir einfach machen und sagen, wir sind für Gleichberechtigung. Also wenn das Frauen dürfen, dürfen das Männer auch und in selben Maße. Nein, aber ich glaube, dass ich weiß nicht, ob man das so, ich glaube nicht, dass man das so streng sehen kann, weil es würde wahrscheinlich auch Männlein und Weiblein gehen, genauso wie jetzt Männlein und Männlein, zumindest bei uns sehr gut funktioniert. Und ich glaube, wie gesagt, diese Kernkompetenzen, wenn man sich vertraut, wenn man offen miteinander redet, wenn man auch mal sich selbst sagt, auch sich selbst vielleicht mal gesteht, pass mal auf, das kann ich jetzt gar nicht so gut. Der andere kann es vielleicht besser. Also das passt bei uns absolut. Und ich glaube auch, das würde, ich weiß nicht, ob das jetzt zwingend geschlechtsspezifisch sein muss, diese Eigenschaften. Dass
wahrscheinlich
das
halt gar nicht
etwas,
ne?
Besser können, also, nee, eben als Männer.
Das hat wahrscheinlich damit überhaupt nichts zu tun. Deshalb frage ich mich immer, woher das eigentlich kommt.
Weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Aber die Frage kann man sich sicherlich stellen. Gibt es vielleicht mal irgendwann Studien zu oder so. Aber ich würde es auch nicht so sehen, ehrlich gesagt.
Ist ja auch total schön, weil Sie hatten ja auch ganz zu Beginn das Thema Work-Life-Balance angesprochen und sind beide sogar gleichzeitig Väter geworden, dass Sie da involviert sind in der Kinderversorgung. Ich glaube, das ist häufig auch dann doch leider aktuell immer noch ein weibliches Thema eher, weil bei dem Thema natürlich häufig auch noch eben die Familien eine Rolle spielen. Aber das ist zumindest ein Wandel, den ich auch heute, also in der heutigen Zeit wahrnehme, dass die Väter dann eben doch einen entscheidenden Teil auch in der Familie und in der Kindererziehung haben wollen. Und das ist ja total schön und wichtig auch für die Kids, die heranwachsen.
Ja, wir waren uns, wie gesagt, damals in der Zeit waren wir noch Leitende Oberärzte sogar so einig, dass wir beide gesagt haben, wir wollen auch einen Monat Elternzeit machen. Oder ich glaube, es waren sogar zwei. Zwei waren es, ne?
Man musste zwei aus.
Und es hat funktioniert. Und es war alles, also sowohl abteilungs- wie klinikintern auch überhaupt nie die Frage, dass man das nicht machen kann oder dass man dann komisch angeguckt wird oder so. Also auch das sind alles so Sachen, die, glaube ich, die man vielleicht, die also durchaus positiv sind. Ne?
Wenn Sie gerade sagen, dass Sie komisch angeguckt werden, ich wollte nochmal auf meine Frage von vorhin kurz zurückkommen, weil wir hatten über Akzeptanz im Team gesprochen, aber wie gehen Sie mit den Zuweisungen, also gibt es erstens noch andere Führungstandems im Haus, das fände ich ganz interessant, abgesehen von den MTRs, und wie gehen Ihre Kollegen mit Ihnen um als Tandem?
Also es gibt erstmal mehrere Führungstandems im Haus, also die die Unfallchirurgen sind zum Beispiel zu zweit, weil der eine dort mehr Unfallchirurgie macht, der andere macht mehr orthopädische Chirurgie, sage ich jetzt mal, dann sind die Chirurgen zu zweit.
Oh, wow.
Genau.
Okay.
Dann,
Wahnsinn.
Auch das klappt.
Genau, dann ist unsere Geschäftsführung zu zweit. Also die bestehen aus einem medizinischen und einem kaufmännischen Geschäftsführer. Mhm. Und demzufolge ist das also in unserem Krankenhaus doch ein Modell, was sehr erfolgreich läuft auf verschiedenen Ebenen auch.
Also da sind Sie gar nicht die Paradiesvögel oder das ist fast schon normal, ja?
Fast normal, wobei man sagen muss, wir sind, sage ich mal, ja eine Abteilung. Die anderen Abteilungen sind so dann, wie gesagt, eher so Schwerpunkte. Aber das haben wir damals auch bewusst gesagt, wir sind eine Abteilung, also Radiologie und Neuroradiologie und zwei Abteilungen, sondern eine gemeinsame Abteilung. Das macht uns dann wieder ein bisschen Richtung paradiesischem
Und wo wir Paradiesvögel noch sind, ist, dass wir letztendlich aus dem Team direkt herausgekommen sind.
Ja.
Und dann kommt noch eine Sache, der vorherige Chefarzt, wir haben mit dem die Rollen getauscht. Der wurde dann leitender Oberarzt unter uns.
Ah, sehr spannend. Ja, wirklich. Da muss aber schon viel so Spirit irgendwie da gewesen sein in dieser Abteilung. Das wäre ja unvorstellbar in vielen Häusern.
Und ob man Es klappt. Es hat, wie gesagt, eine gewisse Zeit hat er dann noch oder verlängert, ne, für seine, das war auch okay, das war vorher kommuniziert und es funktioniert. Also das war wirklich, klar, wenn man mal, wir sind auch nicht, auch Thema nochmal Selbstreflexion oder auch gegenseitiges Vertrauen, wir sind uns auch nicht irgendwie zu schade, wenn oder wie auch immer, mal zu fragen, wie hättest du das damals gemacht? Mhm. Was auch immer, ne? Also das schon, aber ansonsten sind wir diejenigen, die das leiten und er sagt, er macht das so mit.
Aber in der Anfangszeit muss man sagen, war das schon auch manchmal ganz, ganz nett, weil man einfach, er hat schließlich auch geschafft oder er hat 15 Jahre lang die Abteilung auch erfolgreich geleitet und es gibt dann immer Situationen, gerade wenn man neu in der Position ist, wo man sich vielleicht anfangs noch ein bisschen unsicher ist, wie gehe ich damit um? Mhm. Und da war das dann schon auch manchmal sehr schön, wenn man, ich sag jetzt mal, noch von so einem alten Hasen lernen konnte und auch mal seine Meinung sich anhörte, wie er mit dieser Situation umgegangen ist. Ob man das jetzt eins zu eins immer übernehmen musste, das ist eine andere Sache. Aber nichtsdestotrotz führt das natürlich noch zu einem zusätzlichen Input. Und man kann theoretisch nur davon profitieren.
Ja, solange derjenige dann damit leben kann, dass man es vielleicht dann nicht so macht, wie er es empfohlen hat. Ne? Das ist ja auch eine Größe oder eine gewisse Persönlichkeitsstruktur, die das voraussetzt.
Genau. Aber das war wirklich so oder ist so. Ne? Und zu der zweiten Teil der Frage, da war ja noch, wie die Zuweiser mit unserer Rollenaufteilung, das heißt, oder wie wir das gespiegelt bekommen, da ist also meiner Meinung nach auch nur positives Feedback gekommen, zumal wir ja, müssen wir auch ehrlicherweise sagen, wir haben ja das Pferd nicht vollständig neu erfunden hier in der Abteilung. Mhm. Wir haben sicherlich ganz viele Strukturen übernommen, die bereits bestanden, aber man muss auch sagen, an der einen oder anderen Stelle ausgebaut. Also wir haben es geschafft, die ambulante Versorgung noch zu steigern und das sind Sachen, die jetzt nicht auf oder bei den Zuweisern, die irgendwie traurig machen würden oder so dass man eigentlich, also ich habe das Feedback oder empfinde es so als durchaus positiv.
Genau, also ich auch, weil wir einfach auch, die Zuweiser hatten auch Vorteile, also man kennt das manchmal in der Radiologie, plötzlich kommt jemand vorbei und sagt, ich muss jetzt ganz dringend das CT oder MRT oder irgendwelche andere Bildgebungen besprechen. Und dann ist es zum Beispiel so, wenn einer von uns zum Beispiel in der Angio gerade arbeitet, dann ist immer noch ein zweiter hier, der unmittelbar dann für den auch ansprechbar war. Und das war dann auch sehr, also hörten wir zumindest auch, dass die Zuweiser das sehr positiv empfanden, zumindest auch im Haus, dass die immer permanent einen Ansprechpartner hatten, der sich um ihre Belange dann kümmerte. Mhm.
Wobei das durch das selbstbestimmte Arbeiten, was die medizinischen Fragestellungen angeht, auch immer weniger wird. Ne? So habe ich das zumindest das Gefühl. Aber es gibt ja immer mal Fragestellungen, die die Abteilungsleitung dann entscheiden muss. Und da ist, wie Christoph jetzt sagte, einer ist entweder nicht abkömmlich, weil er untersucht, oder einer ist im Urlaub. Da ist halt immer eigentlich einer ansprechbar, rund um die Uhr zumindest, das Kalenderjahr. Mhm.
Das war der zweite Streich und der dritte folgt zugleich, nämlich genau in 2 Wochen. Dann folgt der dritte Teil unseres Role Model Talks und es wird dann dabei vor allem um die Herausforderungen und die Chancen für eine erfolgreiche Umsetzung der geteilten Führungsposition in der Radiologie gehen. Wir hören uns also in 2 Wochen wieder. Bis dahin schreib uns gerne eine E-Mail an diversity@drg.de, besuch uns auf unserer Website und bewerte gerne auch diesen Podcast. Tschüss und alles Gute!